ARD.
Waldbrände in Spanien. Warum jetzt Feuerwehrleute aus Deutschland helfen?
Eigene Autokennzeichen für kleinere Städte, was sich die Bürgermeister davon erhoffen.
Und Konferenzen als Zeitfresser. Wie weniger Meetings die Wirtschaft stärken könnten.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Dienstag, der 19. August. Hier sind wieder Magdalena Bienert und Uli Spinnrad für euch. Schönen guten Morgen.
Hallihallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und bevor wir starten, werfen wir kurz einen Blick zurück ins Oval Office. Wir haben euch ja gestern erzählt, dass der ukrainische Präsident Zelensky bei Donald Trump zu Besuch war, um mit ihm zu besprechen, wie man Friedensverhandlungen mit Russland näher kommen könnte. Und begleitet wurde Zelensky dann gestern von vielen europäischen Spitzenpolitikern, unter anderem auch von unserem Bundeskanzler Friedrich Merz.
Und die wollten quasi sicherstellen, dass Trump nicht auf dumme Ideen kommt. Offenbar ist das auch ganz gut gelaufen. Es soll nämlich bald ein Dreiertreffen geben zwischen Zelensky, dem russischen Präsidenten Putin und eben Donald Trump. Der feiert sich jetzt so ein bisschen als Vermittler, der hat das wohl auch eingetütet, das sagt er zumindest. Aber es wäre tatsächlich auch das erste direkte Aufeinandertreffen von Putin und Zelensky seit Beginn des Krieges.
Friedrich Merz hat gesagt, dass die Ukraine auf jeden Fall Rückendeckung von Europa und den USA hat. Kommt es zu einem Frieden, soll es Sicherheitsgarantien der NATO für die Ukraine geben. Also die würden aufpassen, dass Russland nicht wieder angreift, obwohl die Ukraine ja nicht Mitglied der NATO ist. Und Merz meinte auch, dass der Ukraine keine Gebietsabtretungen aufgezwungen werden dürfen, so wie Putin das gern hätte.
Dieses Treffen, das könnte schon in den nächsten 2 Wochen stattfinden. Und wir halten euch darüber natürlich hier im Podcast auf dem Laufenden.
Und wir schauen an diesem Morgen genauer auf die schlimmen Feuer in Spanien und Portugal, denn inzwischen sind auch deutsche Feuerwehrmänner dort in Spanien angekommen. Die haben sich auf den Weg in die Brandregion gemacht und zwar mit ganz großem Besteck.
Ja, wir sind mit insgesamt 21 Fahrzeugen unterwegs. Das sind zum einen die Tanklöschfahrzeuge, mit denen wir dann in Spanien die Brandbekämpfung durchführen werden. Wir sind aber auch, und das ist ganz wichtig, für 7 Tage für den autarken Einsatz ausgerüstet. Das heißt, wir haben unser Feldcamp dabei, wir haben eine Feldküche dabei, aber auch Toiletten und Duschen dabei.
Das war Frank Frenser. Er ist einer der Feuerwehrleute. Er kommt aus Bonn und der ist gerade mit den anderen in Spanien angekommen, haben wir gehört. Die Verbindung ist ja auch so ein bisschen holprig. Insgesamt sind das 67 Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und sie gehören zu einer auf Waldbrandbekämpfung spezialisierten gemeinsamen Einheit.
Und internationale Hilfe ist wirklich dringend nötig. Die Waldbrände, die da seit fast 2 Wochen in Spanien und inzwischen auch Portugal wüten, erfordern wirklich sehr viel Kraft für die Menschen vor Ort und auch die Feuerwehrleute. Durch diese Brände ist in Spanien schon jetzt unglaublich viel Land verbrannt.
Ja, und zwar ungefähr fast 4-mal so groß wie Berlin. Das ist echt riesig.
Heftig. Und allein in Spanien sind auch schon 4 Menschen ums Leben gekommen. 3 freiwillige Helfer und gestern Nacht ein Feuerwehrmann. Und seit Sonntag brennt es auch in Portugal und dort sind schon mindestens 7 Menschen gestorben.
Die Regierung in Spanien, die spricht von 23 großen aktiven Bränden im Norden und Nordwesten. Da sind vor allem ländliche Regionen betroffen, aber trotzdem mussten da auch schon tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Da ist gerade eine Hitzewelle zugange. Da geht es um Temperaturen von bis zu 45 Grad. Und klar, das erhöht natürlich das Waldbrandrisiko enorm.
Ja, Frank Frenser und seine Feuerwehrkollegen planen jetzt etwas mehr als 2 Wochen in Spanien zu sein. Und so ein Einsatz ist auf jeden Fall wirklich alles andere als Daily Business, weil die Begebenheiten vor Ort einfach so extrem sind.
Zum einen ist es die Intensität des Feuers, die wir so aus Deutschland nicht kennen. Zum anderen ist die Topografie eine Herausforderung, aber auch die andere Vegetation, die wir dort vorfinden werden. Somit ist es wichtig, dass wir mit den spanischen Einsatzkräften Hand in Hand arbeiten, die sich dann vor Ort auskennen. Die Brandbekämpfung an sich ist dann wieder handwerklich ziemlich gleich.
Frank und seine Kolleginnen und Kollegen, die sind nicht einfach so auf eigene Faust losgefahren. Die sind ganz offiziell über den Hilfsmechanismus der Europäischen Union von den spanischen Behörden angefragt worden. Und dieser Einsatz der Kräfte aus Deutschland, der muss dann auch erst noch von der EU und auch von den deutschen Behörden genehmigt werden. Und erst nach dieser Genehmigung durften die dann noch tatsächlich losfahren.
Diese Spezialeinheit für Waldbrände aus Nordrhein-Westfalen ist auch in dieser Form wirklich einmalig in Deutschland, auch wenn andere Bundesländer ähnliche Einheiten inzwischen auch aufbauen.
Neben diesen Einsatzkräften am Boden unterstützen auch Löschflugzeuge die Spanier, unter anderem aus Frankreich, Italien, der Slowakei und auch den Niederlanden. Und es ist auch ein bisschen Hoffnung in sich tatsächlich. Das Wetter soll sich ändern, die Hitzewelle nähert sich wohl dem Ende, das sagt der spanische Wetterdienst.
Ja, und zu wünschen wäre es den Spaniern und Portugiesern auf jeden Fall.
Unsere Kurznachrichten.
Die Terrororganisation Hamas hat einem Vorschlag von Vermittlern für eine 60-tägige Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt. Während dieser Waffenruhe sollen dann israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. In Israel demonstrieren schon seit Tagen wieder hunderttausende Menschen für die Freilassung der Geiseln. Trotzdem hat der Premierminister Netanyahu bisher nur verhalten auf den Vorschlag der Vermittler reagiert.
Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit muss wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht. Es geht aber auch um fast 30 weitere Anklagepunkte gegen Marius Borg Høiby. Unter anderem geht es um Gewalt, Freiheitsberaubung und Vandalismus. Er hat auch schon zugegeben, gegenüber seiner Ex-Freundin gewalttätig geworden zu sein und sagt von sich selbst, dass er ein Problem mit Drogen habe.
In Serbien eskalieren gerade die Proteste gegen die autokratische Führung des Landes. Zuerst hatten Studierende demonstriert. Sie fordern ein Ende der Korruption und vorgezogene Parlamentswahlen. Inzwischen haben sich aber auch viele andere Menschen diesen Demos angeschlossen. Und der Regierungschef Vucic lässt die Proteste gewaltsam von der Polizei niederschlagen. Und auch die Demonstranten wenden mittlerweile Gewalt an. So, Magda, ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Mhm. Du kennst ja wahrscheinlich noch das Spiel Autokennzeichen raten, früher als Kinder auf dem Weg in den Urlaub, auf der Autobahn, genau. So, pass auf. Wüsstest du ad hoc, was VAT ist?
Auf gar keinen Fall.
Nee. Siehste, kann ich dir sagen, das könnte Vaterstätten sein in Bayern, mhm, oder anderes Beispiel IO.
In Ordnung.
Genau,
nee, das, keine
die
Ahnung.
Stadt in Ordnung. Nee, das ist Ida Oberstein in Rheinland-Pfalz. Aber
okay, ja, da, ja.
Auflösung,
kenn ich immerhin.
Es gibt dieses Kennzeichen noch nicht. Vielleicht könnte es die bald geben, weil die Idee ist, so könnte man die Städte abkürzen. Vaterstätten mit VAT und Ida Oberstein mit IO. Es gibt nämlich gerade eine Initiative von 70 Bürgermeistern in mehreren Bundesländern, die sich eigene Kennzeichen für ihre Kommune wünschen. Unter anderem zum Beispiel Vaterstätten ist dabei. Die haben noch kein eigenes Kennzeichen, hätten aber gern eins.
HZA werfe ich da noch in den Raum. Herzogenaurach in Franken, die wünschen sich HZA. Da geht es um Zugehörigkeitsgefühl, klar. Und auch ein bisschen Werbung für die eigene Stadt. In Germering in Bayern finden die Leute das so.
Gibt nochmal eine eigene Identität.
Finde ich gut, warum nicht? Ja?
Ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber prinzipiell nicht schlecht. Ja.
Ich habe direkt gedacht, Momentchen mal. Das gab es doch schon mal vor ein paar Jahren, oder? Weil ich wohne ja direkt neben dem Rheinkreis Neuss und die haben NE als Kennzeichen. Aber ich weiß, dass seit einigen Jahren die Stadt Grevenbroich zum Beispiel, die in diesem Kreis liegt, auch wieder ein eigenes Kennzeichen hat, nämlich GV. So, dann habe ich aber gemerkt in der Recherche, nee, das war tatsächlich ein bisschen anders.
Ja, das war 2012, gab es eine Änderung schon mal. Damals wurde entschieden, dass ausrangierte Buchstabenkombinationen, die ja bei Gebietsreformen oder Fusionen von Landkreisen abgeschafft worden sind, dass die wieder eingeführt werden können. Und seitdem gibt es ja nicht nur GV für Grevenbroich wieder, sondern auch Eck für Eckernförde oder SLE, also SLE für Schleiden in der Eifel.
Genau, und jetzt geht es eben um Abkürzungen, die es noch nicht gab, die also ganz neu wären. Die Bürgermeister der 70 Städte aus Bayern, NRW, Hessen und Baden-Württemberg, die haben gemeinsam Briefe an ihre zuständigen Ministerien in den Bundesländern geschickt und um Hilfe gebeten, weil diese ganze Kennzeichengeschichte, die ist Bundesrecht.
Also im Moment ist es so, dass nach geltender Rechtslage nur Kennzeichen reaktiviert werden können, die es schon mal gab. Und für ein ganz neues müsste eben ein Bundesland beim Bundesverkehrsministerium eine Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung beantragen. So. Es ist so ein bisschen Special Interest, muss man schon sagen, ne, mit diesen Kennzeichen. Manchen, glaube ich, geht das direkt am allerwertesten vorbei, aber vielleicht auch manchen nicht. Und das interessiert uns. Wohnt ihr in einer Stadt ohne eigenes Kennzeichen und ihr hättet aber gerne eins, könntet euch eins vorstellen, wie wir gerade gehört haben bei den Leuten, es fördert die Identität oder sagt ihr, es ist wirklich mir komplett wurscht, was da drauf steht, schreibt uns doch gerne mal eine Mail oder eine WhatsApp dazu. Unsere Kontaktdaten findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Und wenn wir, Uli und ich, hier Podcast-Woche haben, dann haben wir täglich eine Themenkonferenz via Teams, wo wir besprechen, was wir am nächsten Tag besprechen. Und ja, eine Konferenz. Und ich kenne das aber auch aus anderen Schichten. Und je nach Tag wird da mal mehr oder weniger viel herumgeschaltet. Und es ist tatsächlich so, pro Woche nehmen die Deutschen im Schnitt an 4 bis 5 Online-Meetings teil. Und die sind ja oft, ja, fast eine Stunde lang manchmal.
Ja. Und das würde ja dann bedeuten, dass wir pro Woche ungefähr 4 bis 5 Stunden in irgendwelche Meetings investieren. Mhm. Das wären dann hochgerechnet sogar mehr als 2 ganze Arbeitstage pro Monat. Und das Gefühl kennt wahrscheinlich jeder von euch, genauso wie wir. Hinterher denkt man, naja, so richtig notwendig war das jetzt irgendwie nicht und so richtig gebracht hat es auch nichts.
Es ist manchmal tatsächlich so, ja. Eine große Microsoft-Analyse hat gezeigt, dass unser Arbeitsalltag ja sowieso schon super oft unterbrochen wird. Also alle paar Minuten kommt eine Mail rein oder uns schreibt jemand im Chat an. Mhm. Dann geht die Runde in die Kantine oder Raucherpause bei manchen. Und ja, und dann eben auch noch ein Meeting.
Manchmal auch alles gleichzeitig. Und ja. Das alles ist nicht unbedingt gesund. Unser Gehirn muss ja jedes Mal umswitchen, wenn wir zu viele Dinge auf dem Tisch haben. Und dieses Umschalten bedeutet Anspannung. Das ist Stress. Und unser Stress ist konzentriert. Das Arbeiten oft viel schwerer. Das ist dann umso ärgerlicher, wenn wir dann auch noch diese Online-Meetings haben und die kommen uns dann vor wie die reinste Zeitverschwendung.
Ja, total. Und die Gründe dafür, dass viele das so wahrnehmen, die können natürlich ganz unterschiedlich sein. Also zum Beispiel haben Meetings oftmals keinen klaren Ablauf oder es sind viel zu viele Menschen drin, sodass sich die einzelnen Teilnehmer gar nicht richtig angesprochen fühlen. Oder es gibt diese eine Person, wir kennen sie alle, wenn sie anfängt zu sprechen, holt sie aus und redet und redet und redet.
Um des Redens willen manchmal.
Genau. Und das alles kann eben dazu führen, dass wir solche Videokonferenzen am Ende beenden und denken so, boah, oh nee, ey.
Haben wir uns wieder nur geärgert, das stimmt. Mhm. Aber man muss ja sagen, es gibt auch sinnvolle und wichtige Meetings, gerade wenn Menschen sich immer nur aus verschiedenen Orten zusammenschalten können. Aber klar ist wohl auch, es gibt meistens Einsparpotenzial.
Ja, also man kann das so ein bisschen mit dieser Feiertagsdiskussion vergleichen. Die deutsche Wirtschaft möchte ja gerne einen Feiertag pro Jahr streichen, damit wir mehr arbeiten und so die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Und da haben Ökonomen berechnet, dass das Streichen eines Feiertags zu einem Wirtschaftszuwachs von bis zu 11 Milliarden Euro führen könnte. Das ist jetzt ganz großzügig gerechnet, ne? Und würde jetzt aber jeder Arbeitnehmer in Deutschland einen Tag pro Monat in Meetings einsparen und stattdessen würden wir alle konzentriert an unseren Aufgaben arbeiten, könnten wir jährlich sogar bis zu 132 Milliarden Euro gewinnen.
Boah. Das sind natürlich theoretische Berechnungen, muss man dazu sagen. Aber einige Unternehmen haben dieses Problem auch schon erkannt und dementsprechend auch Meeting-Regeln aufgestellt. Das Softwareunternehmen SAP zum Beispiel hat eingeführt, dass da jedes Meeting ein Preisschild hat. Also wer da eine Besprechung einberuft, der muss sich vorher schon überlegen, was ihm dieses Treffen wert ist. Weil da summieren sich ja teure Arbeitsstunden von allen, die dabei sind. Also da wird wirklich so gerechnet, was kostet die Arbeitsstunde der Mitarbeitenden und ist es das wert, dass der oder die jetzt wirklich an diesem Meeting teilnimmt?
Finde ich gut. Ein anderes Beispiel gibt es bei Amazon. Da begrenzt man die Zahl der Teilnehmenden durch die 2-Pizza-Regel. Also nur so viele Menschen dürfen daran teilnehmen, wie auch durch 2 Pizzen satt werden. Ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, ne? Wer da diese Pizzen isst. Aber Amazon sagt, das sind so in etwa 8 Personen.
Ja, da bin ich auch hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie 8 Personen von 2 Pizzen satt werden sollen. Vielleicht
2 amerikanische Pizzen.
Ja, vielleicht. Deutsche Familienpizzen. Ich weiß es nicht. Mir würde das nicht reichen. Aber sinnvoll könnte es ja zum Beispiel auch sein, Meetings immer nur in bestimmten Zeitslots zuzulassen. Zum Beispiel nachmittags. Und die restlichen Stunden des Arbeitstages könnten dann auch effizient genutzt werden, weil da eben keine Unterbrechungen reinkommen. Manche Firmen haben sogar mit ganz meetingfreien Tagen auch schon experimentiert.
Wenn ihr mehr über diesen Effizienzkiller-Videoschalter erfahren wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast unserer Kollegen von Plus Minus. Da erzählen euch Anna Planken und David Alf mehr rund um den Meeting-Wahnsinn und was ihr selbst tun könnt, um die Arbeitszeit effizienter zu nutzen. Den Link packen wir euch in unserer Folgenbeschreibung.
Magda, wann warst du das letzte Mal Minigolf spielen?
Letzte Woche? Vorletzte
Wirklich?
Woche? Wirklich? Im Urlaub?
Oh, wow.
Ja, ich liebe Minigolf. Ja,
ja, irgendwie, wenn ich es mache, denke ich das auch mal, müsste man häufiger machen. Und dann macht man es irgendwie
so
doch
Spaß.
Nicht. Bei mir ist es, glaube ich, schon 2, 3 Jahre her. Aber was ich mal lustig finde, die Bahn, die bei mir um die Ecke im Park ist, die ist noch genau so wie vor 25 oder 30 Jahren, als ich als Kind da häufiger war. Da ist wirklich nichts dran gemacht worden. Jede Katsche, jede Beule ist da noch so wie damals. Und da fühle ich dann immer so richtig Nostalgie. Fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt.
Klingt so, als dürfte man da auch die Bahnen betreten, weil es einfach wurscht schon ist.
Ja, darf man natürlich offiziell nicht. Macht man vielleicht trotzdem.
Nee, macht man vielleicht trotzdem. Anders ist es im Sauerland. Da ist alles hochmodern. Und da beginnt heute die Weltmeisterschaft im Minigolfen. Und da ist die Bahn komplett renoviert worden. 2 Jahre hat der Verein sich auf dieses Event vorbereitet. Und da kommen wirklich über 200 Spieler und Betreuer aus 22 Ländern. Ländern, die ins Sauerland einreisen.
Ja, das beschauliche Sauerland wird zum Hotspot des Minigolfs. Was es alles gibt, naja, erinnert mich daran, dass ich auch nochmal spielen muss, bevor dieser Sommer vorbei ist, auf der Bahn, die immer noch die gleichen Katschen hat wie damals. Genau, ich beeile mich. Wir hören uns morgen wieder. Wenn ihr mögt, macht's gut. Tschüssi.
Bis morgen. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.